NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit diesen Themen. Zum Prozessauftakt in Celle legte eine 30-jährige Deutsche, die Frauen zur Heirat mit IS-Kämpfern angeworben haben soll, ein Teilgeständnis ab. Die EU-Kommission lässt das Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten zu. Und in Frankreich hat Präsident Macron die Regierung umgebildet. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Prössl. 2038 soll Schluss sein. Spätestens bis 2038 sollen die Energiekonzerne in Deutschland die Kohleverstromung beenden. Bundestag und Bundesrat haben heute den Kohleausstieg beschlossen. 40 Milliarden Euro soll in die Regionen fließen, in denen der Ausstieg den Arbeitsmarkt besonders belastet. Und auch die Unternehmen bekommen Milliarden. Marcel Heberlein berichtet.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der CDU sagt's ernst und feierlich.
Es ist ein historischer Tag.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagt's ein bisschen technischer, aber nicht weniger bedeutungsschwer.
Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende.
Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Ein historischer Schritt ist das. Das gute Ende eines langen Weges. Da waren sich in den Regierungsparteien heute so gut wie alle einig. Die Opposition dagegen war sauer. Grünen-Chefin Annalena Baerbock erkennt nur eine vertane Chance.
Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Werbe und Entschlossenheit zu bekämpfen wie die Corona-Krise. Und das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Stattdessen legen Sie de facto ein 18 Jahre langes finanzielles Kohleabsicherungsgesetz heute hier vor.
Die Grünen und auch Umweltverbände und Klimaaktivisten argumentieren, dass Kohleverbrennen sich für die Konzerne wirtschaftlich bald eh kaum noch lohnen wird, weil der Ausstoß von CO2 ja etwas kostet und durch die Klimaziele immer mehr kosten wird. Der Deal der Regierung jetzt wirft RWE und Co. demnach nur unnötig Geld hinterher. So sieht das auch Lukas Köhler von der FDP.
Man wäre versucht zu sagen, es geht heute um einen billigen Etikettenschwindel. Aber das wäre falsch. Es geht heute leider um einen sehr, sehr teuren Etikettenschwindel.
Gut 4 Milliarden Euro sollen allein die Braunkohlekonzerne erhalten, damit sie versprechen, dass sie spätestens 2038 in Deutschland keine Kohle mehr verbrennen. Vielleicht wird das Ganze noch 3 Jahre vorgezogen. Das Gesetz macht das möglich. Auf jeden Fall viel zu spät, finden große Teile der Opposition. Bis auf die AfD, Parteichef Chrupalla.
2038 erscheint uns übereilt und absolut überhastet.
Zu schnell oder zu langsam. Der Pfad fürs Abschalten der einzelnen Kohlekraftwerke steht jetzt jedenfalls. Und für die Kohleländer kann bald die Zeit des Geldausgebens beginnen. Denn 40 Milliarden an Strukturhilfen gibt die Bundesregierung in die Lausitz, nach Mitteldeutschland und ins Ruhrgebiet. Für Straßen, schnelles Internet, neue Jobs. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer zeigt sich dankbar und stolz.
In welchem anderen Land der Welt wäre es möglich gewesen, bei einem so gewaltigen Konflikt, dass man Menschen zusammenbringen kann mit so unterschiedlichen Interessen und die einigen sich am Ende und kommen zu einem vernünftigen, tragfähigen Kompromiss. Dieser German Geist, meine Damen und Herren, ist das, was dieses Land ausmacht.
Zumindest macht er den deutschen Kohleausstieg aus. Und der, zum Feiern oder nicht, wurde heute beschlossen.
Ein historischer Tag, hieß es heute in der Debatte zum Kohleausstieg. Ist es das wirklich? Angela Ulrich kommentiert.
Von wegen historisch. Es geht einerseits zwar raus aus der klimaschädlichen Kohle, das stimmt. Wir legen eine Grenze fest, zu der wir aus einer Technik aussteigen, die wir über Jahrzehnte genutzt haben. Aber historisch heißt andererseits nicht gleich gut. Dazu ist der schale Beigeschmack zu groß. Denn am Ende wird sehr viel Geld fließen, zu viel Geld. Die Milliardenhilfen für die Regionen, für die Menschen dort, die sich neu orientieren müssen, sie sind gut und richtig. Auch wenn genau hinzuschauen ist, was mit dem Geld passiert. Nicht jedoch die hohen Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber. Hier hat sich die Bundesregierung einen Rechtsfrieden erkauft, den die Allgemeinheit zahlen wird. Kein Wunder, dass die FDP im Bundestag von einem Etikettenschwindel spricht, einem sehr teuren Etikettenschwindel. Denn die Totenglocke für die Braunkohle läutet sowieso. Sie rentiert sich nicht mehr. Ein Kraftwerk nach dem anderen ist nicht mehr profitabel, Und das hat nichts mit der Tagespolitik zu tun. Durch den langfristig wirkenden Emissionshandel und einen steigenden CO2-Preis passiert genau das, was gewollt ist für mehr Klimaschutz. Dreckige Energie wie Kohle wird so teuer, dass sie sich nicht mehr lohnt. Es stimmt, das Ende der fossilen Energie bei der Stromerzeugung kommt. Keiner investiert mehr in Kohle. Aber dass sich die Betreiber diesen absehbaren Abgang dermaßen vergolden lassen können, das ist die Krux an diesem neuen Gesetz. Es hat eine weitere Schwachstelle. Statt kontinuierlich abzuschalten, lässt man sich gerade bei den alten ostdeutschen Standorten sehr viel Zeit. Aber jeder verlorene Tag heizt die Atmosphäre ein bisschen weiter auf. Das macht es umso schwerer, in Richtung Klimaziele voranzukommen. Wirklich historisch wäre der Kompromiss nur, wenn er einen großen Schwung weg von den fossilen und hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung brächte. Mehr Strom aus Wind und Sonne, bessere Häuserdämmung, mehr Busse und Bahnen statt Autos, eine andere Landwirtschaft. Dazu tut die Bundesregierung noch viel zu wenig. Vor allem sieht sie es nicht als gemeinsames Zukunftsprojekt. Einen richtigen Wumms für eine grüne Zukunft, dazu konnte sich Schwarz-Rot bisher nicht durchringen. Also ein kleines bisschen Schulterklopfen geht in Ordnung, weil endlich ein Großkonflikt befriedet ist. Aber historisch geht anders.
Angela Ulrich kommentierte. Die Vorwürfe der Generalstaatsanwaltschaft wiegen schwer. Die 30-jährige Frau soll sich 2014 dem IS angeschlossen haben, nachdem sie aus Vechta in Niedersachsen nach Syrien gereist war. Sie habe den bewaffneten Kampf von Syrien aus unterstützt und soll Frauen zur Heirat mit IS-Kämpfern angeworben haben. Heute startete der Prozess am Oberlandesgericht Celle mit einem Teilgeständnis. Claudia Wulsperger berichtet.
Ja, sie sei im Dezember 2014 mit ihrem Ehemann nach Syrien ausgereist, räumt Lorin I. zum Prozessauftakt ein. Sie trägt einen weißen Strickpullover, die Kapuze über den Kopf gezogen. Den Umzug nach Syrien habe sie schnell bereut, sagt Lorin I. Ihr Mann sei vom IS mehrfach verhaftet worden, weil er sich kritisch geäußert habe. Sie selbst und ihre Kinder seien nur knapp entkommen. Bernd Kolkmeier, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle, hält dagegen.
Die Aktenlage spricht ein anderes Bild. Demnach soll sie jedenfalls in der Zeit 2014 bis 2015 nicht nur eine glühende Anhängerin des Islamischen Staates gewesen sein, sondern auch aktiv dafür gesorgt haben, dass ihr damaliger Ehemann in den bewaffneten Kampf zieht.
Zwar gäbe es keine Belege dafür, dass die Angeklagte auch gekämpft habe, aber sie soll zwei Kalaschnikow-Gewehre besessen haben, ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und sie soll an einem sogenannten Schwesternnetzwerk beteiligt gewesen sein, habe für den IS geworben und Ehefrauen für IS-Kämpfer vermittelt. Mit der Anklageschrift werden Handynachrichten vorgelesen wie »Es ist schön hier, mit dir wäre es noch schöner« und »Ich warte hier auf dich«. Ein aktiver Beitrag für den IS, meint Kolkmeier.
Indem man aktiv für die Rekrutierung, für die Indoktrinierung sorgt, indem man sich um die Haushaltsführung kümmert, indem man die Kinder aufzieht und indoktriniert. Das alles können wesentliche Beiträge sein, die ihre Tathandlung nicht nur als Beihilfe, sondern als mitgliedschaftliche Betätigung qualifizieren lassen.
Und dafür könnte sie 1 bis 10 Jahre ins Gefängnis kommen. Für die Verteidigerin Seda Basayildis ist der Prozess politisch. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Frauen zu Haftstrafen verurteilt werden, die nur als Hausfrauen beim IS gewesen seien. Außerdem habe sich Lorin I. längst distanziert. Sie habe schnell gemerkt, dass der IS nicht einhält, was ihr versprochen wurde, so Basayildis.
Dass sie das gesehen hat und sich eigentlich kurz danach wieder auch vom Islamismus und vom Dschihadismus und vom Islamischen Staat und dessen Ideologie auch weit entfernt hat. Nur ist es so, man kann nicht dort einreisen und dann wieder ausreisen. Pässe werden abgenommen.
Außerdem betont sie, ein Schwesternnetzwerk habe es nicht gegeben.
Es ist letztendlich keine einzige Frau angeworben worden. Es ist niemand aufgrund der Beteiligung meiner Mandantin ausgereist. Es ist nichts passiert.
Aber auch Basayildis erwartet, dass Lorin I. am Ende verurteilt wird. Sie hoffe aber, dass die vierfache Mutter nicht zu lange von ihren Kindern getrennt wird.
Es klingt absurd. Einige Bundesländer haben heute angekündigt, den neuen Bußgeldkatalog des Bundesverkehrsministeriums vorerst nicht anzuwenden. Zum Beispiel Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Der Wunsch, so zu verfahren, kam sogar aus dem Bundesverkehrsministerium. Beim Formulieren des Gesetzes sei ein Fehler unterlaufen, heißt es aus dem Ministerium in Berlin. Die Verärgerung in den Ländern ist groß, Thorsten Huhn berichtet.
Eigentlich war alles klar. Raser im Straßenverkehr sollten stärker bestraft werden, vor allem mit strengeren Fahrverboten. Doch nun hat das Bundesverkehrsministerium festgestellt, dass es beim Formulieren des neuen Gesetzes einen Fehler gemacht hat. Daher seien die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig, erklärte das vom CSU-Politiker Andreas Scheuer geleitete Ministerium. Und es forderte die Länder auf, den alten, bis zum 27. April geltenden Bußgeldkatalog ab sofort wieder anzuwenden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, zeigte sich heute nicht gerade erfreut über die Lage.
Also ich bin immer wieder erstaunt, welches Kuddelmuddel da angerichtet worden ist aus dem Bundesverkehrsministerium und hoffe, dass wir da möglichst schnell eine Klärung haben. Der Bundesverkehrsminister ist gut beraten, sich schnell mit den Ländern zusammenzusetzen.
Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, CDU, sieht Probleme bei der Akzeptanz von Strafen und kritisiert das momentane Durcheinander.
Ich bin schon der Auffassung, dass es wichtig ist, eben da, wo es Übertretungen gibt, diese auch zu ahnden. Ich glaube, wir haben da durchaus auch ein Akzeptanzproblem im Moment in Deutschland. Deswegen muss man das Thema angehen. Aber wenn dann eben Fehler passieren, ist es nicht besonders hilfreich, die auch zu erreichen. Deswegen müssen wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen.
Möglicherweise wird Scheuer seine Gesetzesänderung wieder zurücknehmen, weil sie ihm zu weit geht. Der CSU-Politiker hatte schon Mitte Mai signalisiert, die Regelung zu den Fahrverboten wieder kippen zu wollen. Damals aber war von formalen Gründen nicht die Rede. Leicht genervt von der Situation zeigte sich heute die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
Mit dem Bußgeldkatalog, das hätte ehrlicherweise besser laufen können. Und man macht so ein Ding auch nicht einfach in Corona-Zeiten. Das verunsichert auch die Menschen. Und deshalb ist es richtig, dass da nochmal drüber geredet wird.
Es müsse nun eine kluge Lösung für diese verfahrene Situation gefunden werden. Man könne das auch nicht durchpeitschen, wenn alle mit Corona beschäftigt seien, so Schwesig. Die meisten Länder wollen jetzt erstmal nach den alten Regeln verfahren. Aus dem Bundesverkehrsministerium ist zu hören, dass es schnellstens einen neuen, ausgewogenen Vorschlag machen will. Und auch für die bislang geahndeten Fälle sucht man nach einer bundeseinheitlichen Lösung. Thüringens Infrastrukturminister Benjamin Immanuel Hoff sagte, Scheuers Agieren in der Sache sei mehr als irritierend. Es gebe keinen Grund, die neuen Regelungen zugunsten von Rasern zurückzunehmen, erklärte der linken Politiker.
Über 800 Abgeordnete, so groß könnte der Bundestag nach der nächsten Bundestagswahl werden. Die Sollgröße liegt deutlich darunter. Deswegen gibt es bei den meisten Parlamentariern ein Unwohlsein beim Gedanken, alles so laufen zu lassen wie bisher. Doch eine Wahlrechtsreform ist derzeit nicht absehbar. Vor allem die Union bzw. die CSU blockiert. Im Bundestag debattierten die Vertreter der Parteien zu dem Thema. Uwe Lüb berichtet.
Eigentlich wäre es ganz einfach, dafür zu sorgen, dass im nächsten Bundestag nicht noch mehr Abgeordnete sitzen. Man verringert die Zahl der Wahlkreise. Das ist zu einfach, findet der CDU-Abgeordnete Schnieder aus Rheinland-Pfalz, weil weniger Wahlkreise größere Wahlkreise bedeuten.
Ob wir das wollen, dass die noch größer werden und die Bindung zwischen Wählern und Abgeordneten nachlässt, kann man doch wirklich mal fragen.
Muss man sogar fragen, springt die SPD-Abgeordnete Breimeyer bei. Mancher Wahlkreis sei schon jetzt flächenmäßig riesig. Sie habe vor kurzem eine gemeinsame Aktion mit einem Kollegen aus Kiel gemacht und dabei dessen Wahlkreis mit ihrem in Baden-Württemberg verglichen.
Der hat's auch gut. Mein Wahlkreis ist 10-mal größer wie dem seiner.
Also lehnen die Regierungsparteien deutlich weniger Wahlkreise ab. Damit ist der gemeinsame Oppositionsantrag von FDP, Grünen und Linken quasi vom Tisch. Der sieht nämlich nur noch 250 Wahlkreisabgeordnete vor, statt 299. Darüber wollen Union und SPD noch nicht mal abstimmen. Und nicht nur das, beklagt Grünen-Geschäftsführerin Hasselmann.
Deshalb haben wir von Ihnen erwartet, dass, wenn Sie unseren Gesetzentwurf schon nicht wollen, ihn wenigstens ablehnen und deutlich dazu stehen, aber gleichzeitig sagen, was Sie wollen. Und zu beidem sind Sie nicht in der Lage, meine Damen und Herren.
Im Raum steht die SPD-Idee, Überhangmandate ab einer bestimmten Zahl zu kappen und eine Geschlechterquote einzuführen. Das geht der Union aber zu weit. Sie will nun die Zahl der Wahlkreise um 19 auf 280 verringern und Überhang- und Ausgleichsmandate nur bis zu einer bestimmten Grenze zulassen. Als neues Gesetz käme das aber frühestens im Herbst, obwohl schon erste Wahlkreiskandidaten aufgestellt werden. Das empört den FDP-Abgeordneten Kuhle.
Und parallel lassen sich einzelne Mitglieder dieser Fraktion in ihrem Wahlkreis schon aufstellen? Wen wollen Sie eigentlich verschaukeln? Das ist doch kein ernsthafter Vorschlag.
Nicht ernsthaft findet all das auch die AfD. Sie würde einfach schauen, wie viele Mandate einer Partei nach dem Wahlergebnis zustehen. Hat sie mehr Direktmandate gewonnen, fallen die mit den wenigsten Stimmen einfach weg. Auch das hält man in der Koalition für problematisch. Doch in Wahrheit, mutmaßt der AfD-Abgeordnete Glaser, wollen Union und SPD gar keine Lösung, weil sie dann am Ende auf Bundestagssitze und damit Geld verzichten müssten.
Den Rock des Gemeinwohls zieht sich die GroKo nicht an. Ihr ist das eigene Hemd näher.
Tatsächlich möchte CSU-Mann Frieser nicht gern auf Wahlkreise verzichten. Bei der Opposition wittert er Neid auf die wahlkreisverwöhnte Union.
Machen Sie eine gute Politik, dann hätten Sie auch einen Erfolg. Dann brauchen Sie nicht auf diesen Weg an Wahlkreise herangehen.
Es ging also teils hoch her im Hohen Hause. Nur eine Wahlrechtsreform für einen kleineren Bundestag gibt es weiterhin nicht.
Es war ein seltener Auftritt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach heute im Bundesrat vor den Vertretern der 16 Bundesländer. Und dass sie dort eine Rede hielt, hatte einen einfachen Grund. Die Kanzlerin warb bei den Länderchefs um Unterstützung für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Schwierige Themen gibt es viele für die kommenden 6 Monate. Streit der EU-Mitgliedsländer ist wahrscheinlich. Umso wichtiger, dass die Bundesregierung und Länder an einem Strang ziehen. Aus Berlin, Anja Günther.
Für Angela Merkel war dieser Auftritt keine reine Routine. Erst zum 3. Mal in ihrer knapp 15-jährigen Amtszeit redete die Kanzlerin im Bundesrat. Bei ihrem letzten Auftritt 2007 hatte Deutschland ebenfalls gerade den EU-Ratsvorsitz übernommen. Der amtierende Bundesratspräsident Dietmar Woidke, SPD-Ministerpräsident in Brandenburg, freute sich sichtlich über den Besuch der Kanzlerin.
Sie sind ein seltener, aber gleichwohl sehr gern gesehener Gast.
Eine Rede vor dem Bundesrat gehört zu einer deutschen EU-Ratspräsidentschaft dazu. Mit deren Themen beschäftigen sich auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sie ergänzen, machen eigene Vorschläge und vor allem wird ihre Unterstützung gebraucht. Dafür warb Merkel und lobte die gerade zu Beginn der Corona-Krise gezeigte Solidarität und Freundschaft der Bundesländer mit benachbarten EU-Staaten.
Zum Beispiel indem Krankenhäuser in Berlin, Essen, Freiburg, Köln, Leipzig und vielen anderen Orten Coronavirus-Patienten aus europäischen Nachbarländern aufgenommen haben. Diese Zeichen der Mitmenschlichkeit zeigen, was wir bewirken können.
Eine gute Viertelstunde lang erläuterte Merkel Aufgaben und Ziele der deutschen Ratspräsidentschaft. Eine zentrale Aufgabe sei, die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen zu bekämpfen, am besten mit einem milliardenschweren Wiederaufbaufonds für durch die Corona-Krise wirtschaftlich besonders angeschlagene EU-Staaten. Dass es ihr die anderen EU-Mitgliedsländer immer leicht machen werden, glaubt die Kanzlerin nicht.
Der Weg ist steinig. Und es werden viel guter Wille und Kompromissbereitschaft von allen Seiten erforderlich sein, um zum Ziel zu kommen.
Ziel sei, Europa stark und zukunftsfest zu machen, auch im weltweiten Zusammenspiel. Das betonte Merkel immer wieder. Was den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD, zu dieser Feststellung veranlasste.
Viele hier würden mit Ihnen nicht unbedingt tauschen wollen, glaube ich, in dieser Situation.
Schwierig dürfte es auch werden, Europa in Fragen der EU-Haushaltsplanungen zu einen, bei Digitalisierung und Klimaschutz, bei Fragen der Migration und der Partnerschaft mit Afrika, einer langjährigen Herzensangelegenheit der Kanzlerin. Aus Sicht von Armin Laschet, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten von der CDU, kommt es bei allem darauf an, Alleingänge wie in der Corona-Pandemie zu verhindern.
Die letzten Monate waren die Monate, wo jeder wieder nationalstaatlich agiert hat. Wo man die Illusion hatte, durch eine Grenzschließung einen Virus zu bremsen.
Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen signalisierte, wie alle Rednerinnen und Redner, Unterstützung für den geplanten Wiederaufbaufonds, der in der EU so umstritten ist.
Denn wir brauchen, um voranzukommen, wieder den Geist, der großzügig denkt und großzügig handelt.
Angela Merkels Auftritt im Bundesrat endete mit einer großen Solidaritätsbekundung. Zumindest, was die 6 Monate der deutschen EU-Ratspräsidentschaft betrifft. Fazit Merkel.
Es lohnt sich, für den europäischen Gedanken geschlossen einzustehen.
Bundeskanzlerin Merkel bei der Rede heute im Bundesrat, Anja Günther, berichtete. Das Medikament Remdesivir ist eigentlich zur Behandlung der Viruserkrankung Ebola entwickelt worden. Doch es gibt Belege, dass die Arznei helfen könnte, den Krankheitsverlauf bei Covid-19-Patienten abzumildern. In den USA ist das Medikament bereits zugelassen. Nun hat auch die EU-Kommission den Einsatz genehmigt. Ralf Siener aus Brüssel.
Die Zulassung erfolgte in Rekordzeit. Nur knapp ein Monat lag zwischen dem
Antrag und dem Okay der EU-Kommission. Die heutige Zulassung eines ersten Medikamentes zur Behandlung von Covid-19 sei ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen das Virus, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in Brüssel. Remdesivir kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt und die Zeit bis zu einer Genesung verkürzen.
Remdesivir is a drug which gets people better, faster, gets them out of hospital.
Mithilfe von Remdesivir können Patienten schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden, sagt der britische Pharmakologe Andrew Hill von der Universität Liverpool. Eine internationale Studie mit über 1000 Teilnehmern hatte vor 3 Monaten gezeigt, dass Remdesivir bei Covid-19-Patienten die Zeit bis zur Genesung um 4 Tage verkürzen kann. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte die Zulassung von Remdesivir für Patienten ab 12 Jahren empfohlen, die unter einer Lungenentzündung leiden und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müssen. Die EU-Kommission erteilte jetzt die bedingte Marktzulassung. Das bedeutet, nach Einschätzung von Experten ist das Medikament wahrscheinlich wirksam und arm an Nebenwirkungen. Ob diese Annahme stimmt, muss während der Behandlung genau untersucht werden. Um die Wirksamkeit und Sicherheit von Remdesivir besser belegen zu können, muss der US-Hersteller Gilead Sciences bis Dezember dieses Jahres die Abschlussberichte der Studien bei der Europäischen Arzneimittelagentur einreichen.
It might improve survival. But it's the only thing we have.
Remdesivir könne bei besonders schweren Fällen von Covid-19 die Überlebenschancen verbessern und sei zurzeit das einzig vorhandene Medikament gegen das Coronavirus, sagt Pharmakologe Hill. Und deswegen, so fordert Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament,
müssen wir alles tun, damit es auch europäischen Patienten zur Verfügung steht.
Zumal das Medikament auch an europäischen Corona-Patienten getestet wurde.
Die Firma kann kein Interesse haben, in Europa auf Dauer verbrannte Erde zu hinterlassen.
Nachdem die US-Regierung sich große Bestände des in den USA produzierten Medikamentes gesichert hat, will die EU jetzt nicht leer ausgehen. Die Kommission in Brüssel verhandelt deshalb mit dem US-Hersteller Gilead über eine Reservierung für eine ausreichende Zahl von Behandlungsdosen. Die Erfolgsaussichten für die EU sind allerdings für die nächsten Monate nicht besonders hoch, da sich die USA für Juli bereits 100% der geplanten Produktionsmenge gesichert haben und 90% für August und September.
Die Kommunalwahlen in Frankreich haben am vergangenen Wochenende einiges verwirbelt. Die Partei von Präsident Macron verlor deutlich. Städte wie Straßburg, Lyon, Marseille und Bordeaux haben künftig einen grünen Bürgermeister. Emmanuel Macron hatte daraufhin angekündigt, die Regierung in Paris umzubilden. Das hat er nun getan, Martin Bohne berichtet.
Edouard Philippe geht, Jean Castex kommt. Im Amtssitz des französischen Premierministers wird gerade schon die Amtsübergabe vorbereitet. Wie bereits bei der Ernennung Philipps 2017 kann Präsident Macron mit dieser Personalie erneut überraschen. Jean Castex stand als hoher Beamter bisher in der zweiten Reihe. Unter dem konservativen Präsidenten Sarkozy war er zeitweise Chef der Präsidialverwaltung. Einer breiteren Öffentlichkeit ist der 55-Jährige bekannt geworden, als er im Auftrag Macrons den Plan für den schrittweisen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen managte. Er wird als umgänglich, sehr diskret und sehr effizient beschrieben. Außerdem wird ihm eine soziale Ader nachgesagt. Dass Emmanuel Macron nach der Schlappe seiner Partei bei den kürzlichen Kommunalwahlen die Regierung umbilden würde, war erwartet worden. Bis zuletzt blieb aber offen, ob er auch den Premierminister austauschen würde. Macron hat Edouard Philippe nach seinem Wahlsieg 2017 zum Regierungschef gemacht. In der Corona-Krise hat Philippe erheblich an Popularität gewonnen und lässt nun den Präsidenten in der Beliebtheit deutlich hinter sich. Umfragen zufolge hätte eine klare Mehrheit der Franzosen Edouard Philippe lieber als Premierminister behalten. Trotz offensichtlicher Meinungsverschiedenheiten über das Corona-Krisenmanagement trennen sich die beiden Politiker offenbar nicht im Streit. Macron und Philippe hätten gestern ein herzliches und freundschaftliches Gespräch geführt, heißt es aus dem Élysée-Palast. Der Präsident habe die Arbeit von Philippe und seine perfekte Loyalität gelobt. Macron hat für die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit einen neuen Kurs angekündigt. Noch bleibt er ausgesprochen vage, was die konkrete Ausgestaltung betrifft. In einem heute veröffentlichten Zeitungsinterview spricht er von einem sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wiederaufbau des Landes. Allerdings scheint sich der Präsident mehr nach links orientieren und ökologische und soziale Themen in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Die Grünen konnten bei den Kommunalwahlen spektakuläre Erfolge erzielen. Einer möglichen Regierungsbeteiligung erteilten diese aber umgehend eine Absage. Grünen-Parteichef Julien Barrou zur Frage, ob es nun einen grünen Premierminister geben könne.
L'enjeu d'un premier ministre écolo,
ein grüner Premierminister wäre völlig isoliert, weil der grundlegende Kurs von Macron ja unverändert bleiben wird, nämlich eher liberal.
Et donc relativement libéral.
Das Ziel der Grünen, so deren Parteichef weiter, sei vielmehr 2022 den Präsidenten zu stellen. Der Vorsitzende der konservativen Republikaner Christian Jacob kritisierte per Twitter die offensichtliche Orientierungslosigkeit von Macron.
Bevor wir wissen, wer neuer Steuermann wird, müssen wir erst einmal wissen, wohin die Reise geht. Die Frage ist, was ist die neue Ausrichtung, welche Reformen wird es geben? Dazu keine Antwort.
Der aus dem rechten Lager stammende Edouard Philippe stand offensichtlich für einen Kurswechsel nach links nicht zur Verfügung. Bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag ist er in Le Havre zum Bürgermeister gewählt worden und hatte schon zuvor angedeutet, dass er sich dann für diesen Posten und gegen den Verbleib in Paris entscheiden würde.
Ça peut arriver très vite. Si ça arrive très vite, ce sera très bien.
Das kann ganz schnell passieren und wenn es schnell passiert, dann wird das sehr gut sein.
Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Peter Steutner, Menschenrechtsaktivist, war in der Türkei angeklagt, der Vorwurf Terrorismus. Nun ist Steutner in Istanbul freigesprochen worden, eigentlich ein Grund zur Freude. Doch Steutner reagierte empört, denn angeklagt waren insgesamt 11 Menschenrechtsaktivisten und 3 wurden wegen Terrorunterstützung verurteilt. Christian Buttgereit mit den Einzelheiten.
Richtige Freude sei bei Peter Steutner nicht aufgekommen, als er von seinem Freispruch hörte, sagte sein Anwalt Murat Bodorolo im strammen Sommerwind vor dem Istanbuler Justizpalast.
Denn die Strafen, die hier angekündigt sind vom Gericht oder beschlossen worden sind, darüber kann man sich nicht freuen. Denn alle Menschenrechtsverteidiger sind eine gemeinsame Gruppe und haben gemeinsam versucht, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
Peter Steutner, der nicht zum Prozess nach Istanbul gekommen war, äußerte sich wenig später selbst in einer Online-Pressekonferenz.
Ich bin bestürzt. Da geht mein Mitgefühl an die 4 Kolleginnen von mir, aber auch an deren Familien und UnterstützerInnen, weil ich weiß, welche Belastung das für das Umfeld auch ist. Gleichzeitig gibt es auch Wut, dass so ein Unrechtsurteil gesprochen wurde.
Mit dem Freispruch für Steutner und seinen schwedischen Kollegen Ali Garavi folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Auch weitere 5 Angeklagte wurden vom Vorwurf der Terrorunterstützung freigesprochen. 3 weitere wurden zu Haftstrafen von 2 Jahren und 1 Monat verurteilt wegen Terrorunterstützung. Der Ehrenvorsitzende von Amnesty International Türkei, Taner Kılıç, wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sogar zu 6 Jahren und 3 Monaten. Die Türkei-Repräsentantin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, spricht von einem Schock.
Das ist ein absolut absurdes Urteil. Es gibt keinerlei Beweise. Es ist völlig unbegründet.
Was das Gericht dazu gebracht hat, die Teilnahme an einem Menschenrechtsseminar auf einer Insel vor Istanbul vor 3 Jahren so unterschiedlich zu bewerten, Erkenntnisse darüber erhofft sich Steutner-Anwalt Bodorolu, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Eine Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen der Türkei und Europa erwartet Bodorolu allein durch die Freisprüche seiner beiden Mandanten Steutner und Garavi nicht.
Es könnte ein positives Zeichen sein, wenn alle Menschenrechtsverteidiger einen Freispruch bekommen hätten. Und das ist ja hier nicht der Fall.
Für Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch ist klar, dass die Regierung in Ankara bei diesem Urteil ihre Finger im Spiel hatte.
So eine Art von Prozess diskreditiert die Türkei auf der ganzen Welt und zeigt wieder einmal, dass die Justiz hier nicht frei ist, sondern abhängig von Anweisungen aus Ankara. Und das muss aufhören.
Die nächste Nagelprobe für das deutsch-türkische Verhältnis vor einem türkischen Gericht steht in weniger als 2 Wochen an. Dann wird ebenfalls im Istanbuler Justizpalast das Urteil gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel erwartet.
Das Footballteam Washington Redskins hat eine lange und bewegte Geschichte. 3-mal gewannen die Spieler den Super Bowl. Doch die Tradition wird jetzt zum Problem für den Verein, denn Investoren fordern eine Umbenennung. Der Name sei rassistisch. Arthur Landwehr.
Indianer mit Federschmuck. Mit diesem Logo laufen die Washington Redskins aufs Footballfeld. Der Name Rothäute sei rassistisch, sagen seit Jahrzehnten nicht nur amerikanische Ureinwohner. Geändert wurde er aber nie. Jetzt macht der Hauptsponsor FedEx Druck, der immerhin über 200 Millionen Dollar in das Team gesteckt hat. Er fordert, weg mit dem alten Schimpfwort für die Native Americans, ein neuer Name soll her. FedEx und die anderen Großsponsoren Nike und PepsiCo bekommen ihrerseits Druck von den Investoren. 87 Investmentgesellschaften und Großaktionäre solidarisieren sich mit der Forderung. Zu den wichtigsten Investoren von FedEx gehören zudem 2 große Rentenfonds von Stämmen der amerikanischen Ureinwohner. Sie alle machen deutlich, dass es Ihnen bei der Forderung nach einem neuen Namen um zwei Dinge geht. Rassismus zu bekämpfen, aber auch den Wert Ihrer Investitionen zu sichern. Ein Unternehmen, das nicht klar und offen gegen Rassismus stehe, passe nicht mehr in die Zeit und werde Kunden verlieren.
Das war das Echo des Tages. Es verabschiedet sich Christoph Prössl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info.